Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Leute, das, was ich euch jetzt erzähle, das, was ihr jetzt zu hören bekommt, das entspringt einer wahren Begebenheit. Und ihr müsst euch einmal vorstellen, als ihr Kind wart, vielleicht so 10, 11, 12 Jahre, und dann geht meine Geschichte los mit einem 12-jährigen Jungen aus der Schweiz. Und das war nicht nur ein 12-jähriger Junge, sondern es war auch ein sehr, sehr begabter Autor. Das wusste er zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. In diesem Alter begann er, Geschichten und Gedichte zu verfassen. Und die Passion, die er dabei verspürte, die war damals schon zu verspüren. Aber sie entwickelte sich regelrecht in ein loderndes Feuer, welches auch viele von euch da draußen, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, viele von euch da draußen verspüren, wenn ihr Gast gebt. Dieses Feuer, was in einem brennt und womit man andere mit anzünden, anstecken kann. Ja, und der ehemals 12-jährige Junge aus der schönen Schweiz blieb seiner Passion treu und nutzte seine Fähigkeiten im Theater. Er nutzte seine Fähigkeiten als Journalist, er war Werbetexter und er hat als Chefredakteur gearbeitet. Und seine Tätigkeiten verbanden ihn zu jeder Zeit mit einer Feder und etwas Tinte. Ja, und nach einigen Jahren in seinem Tun, der kleine Junge, der wurde größer und größer und ein bisschen älter auch, in den Jahren, in denen er seiner Leidenschaft folgte und diese Leidenschaft formte, seine Fähigkeiten schliff wie ein wohlgeformtes und hochwertiges Damastmesser, entschied er sich, sein eigener Herr zu werden, die eigenen Entscheidungen zu treffen, die eigenen Entscheidungen zu verantworten. Und mittlerweile lebt er seit über 30 Jahren davon, Geschichten zu erzählen, und nennt sein Tun Storytelling und Storyselling. Der kleine Junge von damals ist heute als Dozent, Berater und Keynote-Speaker unterwegs und hilft seinen Kunden dabei, mit Storytelling Geld zu verdienen. Mein Interviewgast hat mit seiner Keynote in Friedrichshafen hat er mich geflasht, sodass ich ihn direkt für eine Podcast-Folge verhaftet habe. Ich bin direkt, als er von der Bühne ging, bin ich hin und habe gesagt, wir müssen reden. Und freut euch jetzt auf einen informativen und vor allem unterhaltsamen Podcast mit Matthias Nold. Herzlich willkommen, lieber Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, hallo liebe Leute da draußen, ich freue mich sehr, da zu sein.
Matthias, so habe ich eine Anmoderation im Küchenherde-Podcast noch nie gestaltet. Ich habe noch nie eine Geschichte, ich bin auch nicht so der geborene Geschichtenerzähler, muss ich tatsächlich sagen. Das hat mich schon ein paar Körner gekostet, das so zu machen.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir sind doch alles geborene Geschichtenerzähler.
Hat dir die Geschichte gefallen?
Ja, natürlich. Und es gibt nichts Schöneres, als eine Geschichte über sich selber zu hören. Das ist wunderbar. Du hast noch eine kleine Tatsache vergessen, wenn ich das sagen darf. Ich bin gelernter Kellner. Ich war lange im Gastgewerbe auch.
Stimmt, du bist der Gastrobranche nicht fremd. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, oder da ist so eine gewisse Liebe entstanden zur Branche, die du jetzt mit deinem Tun und mit deinen Fähigkeiten kombiniert hast.
Das ist so, und ihr kennt das alle, wer einmal Blut geleckt hat oder wer einmal vom Gastrovirus infiziert wurde, den lässt es nicht mehr los. Und ich habe mich wirklich bemüht, wegzukommen davon. Und ich habe dann aufgegeben, und kann heute durch die Tätigkeit, die du auch beschrieben hast, meine verschiedenen Leidenschaften wunderbar miteinander verbinden. Das ist natürlich ganz toll.
Und das Großartige daran ist, wenn man das schafft, wenn man das erstens erkennt, das ist der erste Step, und wenn man dann schafft, diese Passionen oder Passionen, die man hat, miteinander zu verbinden, dann bleibt dieses Feuer auch am Lodern. Ja, dann geht das nicht irgendwann aus, wird weniger oder so, sondern man brennt die ganze Zeit, hat Energie und wird nicht irgendwann, fühlt sich so ausgelaugt. Sobald man sich ausgelaugt fühlt, sollte man sich mal überlegen, gucken, ist das, was ich tue, gerade wirklich richtig, oder sollte ich da eine Kleinigkeit dran verändern?
Das hat schon was, ja.
Vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören. Matthias hat uns ein paar Leckerchen mitgebracht für später. Ein paar Tipps, wie wir das auch bei uns im Betrieb umsetzen können. Aber Leckerchen, ihr kennt das ja, Leckerchen gibt's immer zum Schluss. Also schön dranbleiben. Und später gibt's ja noch ein, zwei Tipps von Matthias. Ja, wir gehen mal richtig steil rein in die Podcast-Folge, damit vielleicht der eine oder andere, der zuhört und denkt, okay, wie kann ich das, was ist das überhaupt oder wie kann ich das jetzt für mich anwenden, wo ist der Mehrwert? Was ist denn überhaupt Storytelling? Wie kann man das genau definieren?
Storytelling ist das Handwerk, wie ich es nenne, des Geschichtenerzählens. Also etwas, das wir wirklich alle kennen. Und ich finde das so schön, ich habe gestern noch ein Buch gefunden, das ich vor längerem gekauft habe von Sami Nusrat. Und die sagt, zum Kochen braucht es vier Elemente. Salz, Fett, Säure, Hitze. Beim Storytelling arbeiten wir auch mit solchen Elementen, mit verschiedenen Elementen und Grundzutaten. Und die setzen wir dann zusammen. Und wie beim Gericht, oder? Weil da essen die Augen auch mit. Also der Teller soll schön angerichtet sein und so soll unsere Story auch dann schön angerichtet werden. Und wenn ich das definieren muss, dann kommt noch dazu, dass wir immer dran denken, dass unsere sprachlichen Bilder oder die Art, wie wir Geschichten erzählen, was die bei anderen bewirken können. Mhm. Ein toller Koch in der Schweiz in Tessin hat mir mal gesagt, glaube ich 16 Punkte oder sowas, hat mir gesagt, weißt du eigentlich, Matthias, wie viele Gerichte auf der Karte ich für mich selber koche? Ich sage, keine Ahnung, sagt er, zwei Herzensgerichte habe ich auf meiner Karte jedes Jahr. Alles andere koche ich mit großer Leidenschaft für meine Gäste. Und beim Storytelling ist es ganz ähnlich. Wir müssen an unsere Gäste denken, wir müssen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken. Und wir müssen auch wissen, dass nicht jede Geschichte oder nicht jedes Gericht jedem Menschen schmeckt. Nicht jede Story funktioniert überall und immer. Aber wenn ich es definieren müsste, dann ist es eigentlich das Arbeiten mit Elementen des Erzählens und sprachlichen Bildern.
Was mir tatsächlich sehr stark aufgefallen ist, als ich die Anmoderationsgeschichte erzählt habe, ich habe ja so ein bisschen in deiner Biografie geschaut und ich habe mich sehr darauf fokussiert und konzentriert, dass ich Bilder mit reinbringe, die dann halt so Dinge wie Feuer oder Passion, Fähigkeiten, die das so ein bisschen untermauern oder verstärken. Also ich habe viel versucht, in Bilder mit reinzubringen. Genau. Ja. Was ist denn für uns als Gastgeber, Gastgeberin? Ich denke da in erster Linie denke ich da auch immer an Social Media, weil ich glaube, dieses Storytelling ist auch für Social Media gar nicht so verkehrt. Aber wie könnte Storytelling insgesamt für uns als Gastgeber, Gastgeberin wichtig sein und welche Mehrwerte, Vorteile nehmen wir denn dadurch dann mit?
Die Mehrwerte liegen darin, dass Storytelling eigentlich nichts anderes tut, als irgendwelche Fakten, Inhalte in eine Art Geschenkpackung einzupacken. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, dass wir Menschen, so wie wir heute sind, seit 150.000 Jahren auf dieser Welt sind. Und wenn man dann noch weiß, dass wir vor etwa 70 bis 90.000 Jahren die Fähigkeit entwickelt haben, als wahrscheinlich einziges Wesen dieser Welt Geschichten zu erzählen. Also über Dinge zu sprechen, die nicht da sind, mhm, und sie dadurch bis zu einem gewissen Grad auch wahr werden zu lassen. Das war übrigens auch der Grund, warum ich dir gesagt habe am Anfang, du bist ein Storyteller, weil das heißt, wir können das alle, das ist in unserem Hirn angelegt. Das ist eine Hirnwindung, die offenbar nur wir haben. Also es ist nicht mal in den Genen, sondern es ist wirklich im Hirn. Und wir üben das ja schon als Kinder. Also völlig unabhängig davon, ob uns unsere Oma Märchen erzählt hat, ob das wie bei mir war, ich saß bei meiner Mutter tatsächlich unter Bügelbrett und die hat mir Märchen erzählt, ob du Trickfilme geschaut hast als Kind, also so ein richtiges Fernsehkind warst, spielt alles überhaupt keine Rolle. Die Muster, die sind drin, die kennen wir. Und also die Heldengeschichten und Heldinnengeschichten und so weiter, das ist etwas, was wir wirklich kennen. Und das heißt, was wir mit Storytelling eigentlich tun und wo wir es konkret anwenden, ist überall da, wo wir was verkaufen wollen oder wo wir Fakten verankern wollen, so dass sie bleiben. Es ist mehrfach nachgewiesen unterdessen, dass wir Fakten nicht im Kopf behalten können. Aber wir können Geschichten behalten. Und weil wir emotionale Wesen sind, ich sage es mal ganz extrem, Rationalität existiert schlicht nicht. Oder anders ausgedrückt, Hirnforscher sagen, die Rationalität ist eine Emotion. Das heißt, wir sind emotionale Wesen und was Stories machen, ist, sie bewegen uns emotional. Und das macht, dass die Fakten haften bleiben. Das heißt, wenn ich ein Schnitzel verkaufen will und dieses Schnitzel ist von einem speziellen Rind oder von einem speziellen Hof und ich erzähle das und gebe das Bild dazu, dann bleibt es eher, dann habe ich mehr Lust auf das Schnitzel. Wenn ich meinen Betrieb verkaufen will, ob ich im Internet bin, auf Social Media bin, wo auch immer, sobald ich dazu eine kleine Geschichte erzähle, Bilder anrege, Gedanken anrege, in diesem Sinne Emotionen anrege, dann bleibt das auch eher haften. Und das ist eigentlich der ganz konkrete Nutzen, den man davon hat.
Ich habe jetzt mitgenommen, dass ich Storytelling grundsätzlich überall anwenden kann, egal ob es auf meiner Webseite ist, also digital, in Schrift, in Video oder in Ton, das kriege ich alles hin. Ich kann es in meinen sozialen Medien, kann ich es anwenden. Wenn ich zum Beispiel, das machen ja die meisten tatsächlich, auch wenn ich dann immer den Finger hebe, aber wenn die Leute oder wenn Gastgeber und Gastgeberinnen etwas auf Social Media teilen, dann teilen sie meistens irgendwo ihr Angebot oder Informationen. Hey, dann haben wir Valentinstag Special oder so. Also die versuchen meistens etwas zu verkaufen. Aber diese ganzen Informationen oder auch die Stellenanzeigen, die man dort platziert, um Mitarbeiter zu finden auf Social Media, die kann man auch in eine Geschichte packen, um dann die Leute noch besser zu binden oder diese Informationen zu teilen. So habe ich das jetzt verstanden.
Ich rate Gastgeberinnen und Gastgebern immer, schaut mal auf die Like-Zahlen. Mhm. Weil es ist wirklich frappant, dass du, wenn du so einen Verkaufspost machst, oder wir haben jetzt Valentinstag-Special oder was du gesagt hast, oder Spargelwochen oder was auch immer, dann kriege ich dafür eine gewisse Anzahl Likes. Wenn ich aber auf Instagram was Schönes poste, was bewegt, tolles Bild aus der Küche, ein kleines Reel, also ein kleines Filmchen, wie gerade was angerichtet wird, vielleicht kleckert noch gerade ein bisschen was und es muss noch geputzt werden, damit es schön ist für den Gast. Und ich schreibe ein kleines Textchen dazu, muss gar nicht viel sein, mache ein paar Hashtags und so weiter. Dann werde ich wesentlich mehr Likes kriegen. Das ist messbar. Hm. Und ich habe wirklich jetzt gerade in der Schweiz einen Gastgeber gehabt, der mir tatsächlich geglaubt hat und das jetzt ausprobiert. Und es ist wirklich, der verdoppelt bis verdreifacht seine Like-Zahl. Der hat nicht viele Follower, der ist vor allem auf Facebook, hat nicht viele, aber die er dort hat, das kannst du wirklich spüren. Also da kriegt er irgendwie 6 Likes beim einen und 25 beim anderen. Und es ist völlig verrückt. Also es ist spürbar, oder? Das ist das, was Storytelling macht. Und jetzt nicht nur die Likes, sondern eben auch, dass die Leute dann kommen eher oder dich wahrnehmen und, und.
Da sagst du jetzt gerade eine ganz wichtige Geschichte. Viele denken nämlich immer, bei Social Media geht es, egal welcher Kanal, da geht es nur darum, Reichweite, ich brauche zigtausend Follower, damit alles super ist. Nee, das Wichtige ist wirklich das Engagement. Dann lieber ein paar Follower weniger mit einem höheren Engagement, also einer größeren Reaktion, egal ob das in Form von Likes oder Kommentaren passiert oder dass die Leute den Beitrag teilen. Das ist viel, viel wichtiger, weil dann hat man nämlich herausgefunden für sich, dass seine Inhalte, die man dort postet, relevant sind für die Zielgruppe. Und wenn ich checke, okay, ich habe zwar noch nicht so viele Follower, ich bin in meiner Blase selbst drin, aber meine Inhalte sind relevant für meine Zielgruppe. Ja, dann packe ich doch mal, und das ist unser größtes Problem überall im Moment, wir finden keine Mitarbeiter und dann müssen wir versuchen, dann aus dieser Blase rauszukommen. Wir machen einen relevanten Inhalt, um Mitarbeiter zu finden, und zu gewinnen und zu begeistern. Und da packen wir dann einfach mal 3-4 Euro pro Tag drauf und vergrößern unsere Reichweite. Weil die Basis, die haben wir schon. Wir haben die Basis, dass unsere Inhalte relevant sind. Genau.
Genau, und die Frage ist ja immer die gleiche, für wen ist es relevant, mit wem will ich sprechen und mit diesen Leuten auch dann wirklich zu sprechen und eben die 3-4 Euro am Ende draufpacken, um die Leute, die ich sonst nicht erreichen würde, weil sie halt nicht in meiner Blase sind, vielleicht auch noch zu erreichen oder mehr davon. Ich finde da Professor Vögele aus München, er hat das in den 1990er Jahren schon wunderbar geschrieben. Er hat damals ein Buch geschrieben, das Verkaufsgespräch per Brief- und Antwortkarte, heißt das Buch, das steht da hinter mir irgendwo. Und der hat mal geschrieben, lieber mit 100 Leuten wirklich sprechen, als an 1000 Leuten vorbeireden. Und das finde ich sehr treffend, so dieses, oder?
Ja.
Dann bin ich halt mit meinen wenigen, aber die dafür dann richtig. Und das Engagement, das da entstehen kann.
Genau. Wenn wir, nehmen wir mal an, wir haben einen Gastgeber und eine Gastgeberin, so ein bisschen wie ich, die denkt, der oder die denkt, ich bin sehr faktenorientiert und das Storytelling habe ich nicht so drauf, ist meine eigene Einschätzung. Ich habe uns jetzt eines Besseren belehrt, aber wie fange ich denn am besten an? Ich habe ein Restaurant, ein Café, wo starte ich damit? Wo und wie starte ich damit? Nehme ich vielleicht die Webseite oder gehe ich aus den sozialen Kanälen oder fange ich vielleicht erstmal an, dass ich meine Gerichte, dass ich damit anfange, Geschichten zu erzählen oder weiß ich nicht.
Ich glaube, du kannst an zwei Orten beginnen. Du musst sogar an zwei Orten beginnen. Nämlich das eine ist, dass du beginnst, in deinem Betrieb Geschichten zu erzählen. Und beginne hier mit kleinen sprachlichen Bildern, also schmücke das, was du Gästen empfiehlst, ein bisschen aus. Schreib allenfalls auf deine Speisekarte, wenn du den Platz hast, noch 2 Wörter mehr. Und beginne auf deiner Webseite zu erzählen von dir, von deinem Betrieb. Und ich habe eins noch nicht gesagt, das ist mir ein ganz persönliches Anliegen, nämlich Stories sollten echt sein. Also gerade die Stories, die wir im Gastgewerbe erzählen. Also mit anderen Worten, erfindet nicht einfach irgendwelche Geschichten, sondern geht von dem aus, was wirklich ist und es muss zu dir passen. Du bist kein Schauspieler, keine Schauspielerin, du kannst nicht eine Figur darstellen, die du nicht bist. Dann kommst du auch nicht bei den Leuten an. Das wissen wir im Gastgewerbe eigentlich alle und trotzdem muss man es immer wieder sagen. Und gerade wenn wir dann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen oder Stories, die du Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzählst, die du, wenn du Menschen suchst, die bei dir arbeiten wollen, möchten, dann... Wenn du Fake-Stories erzählst, dann entlarven die dich sehr schnell und dann bist du eine Lügnerin oder ein Lügner und das willst du nicht. Mhm. Also das, denke ich, ist wirklich wichtig. Und das ist ja das, oder was ich jetzt beschrieben habe, das ist eigentlich das Einpacken von Fakten in sprachliche Bilder. Also ich mache es ganz einfach. Du stehst am Tisch, du gehst ins Restaurant und ich bin Gast, ich gehe ins Restaurant und was geschieht mir dann? Also kommt jemand an den Tisch, gibt mir die Karte, dann atmet die Person einmal kurz durch und sagt, und heute nicht auf der Karte, speziell für Sie, Kalbsleber italienische Art, zart und knusprig, mit frischen Röstikartoffeln vom Haderer Hof. Dazu ein kleiner Endiviensalat mit unserem hausgemachten Balsamico-Dressing. Als zweites feine frische Fällchenfilets auf einem Bett von sortiertem Gemüse, begleitet von Salzkartoffeln an einer Buttersoße mit frisch gepflückten Kräutern aus unserem Garten. Orientalischer Gemüse-Kichererbsen-Eintopf haben wir auch noch. Dazu Couscous mit scharf angebratenem Seitentofu, Cashews und umrahmt von Avocado und frisch saftiger Mango. Einfache Frage. Wie viel davon hast du jetzt noch im Kopf?
Couscous.
Ich? Nichts. Bestenfalls Couscous, oder? Das war's.
Ja.
Was wäre, wenn du es ganz anders aufbaust? Was wäre, wenn du die gleichen Dinge nur ein bisschen anders zusammensetzt und zu einem, das du speziell empfehlen willst, eine kleine, ich sage jetzt nicht Geschichte, aber mit Sprachbildern noch ein bisschen stärker arbeitest. Und dann klingt das so. die Speisekarte kommt. Übrigens, wir haben heute drei Spezialitäten zur Auswahl. Die sehen Sie da drüben auf der Tafel. Ganz speziell empfehle ich Ihnen aber heute unsere Fällchenfilets. Die sind direkt aus dem Bodensee, heute Morgen frisch von unserem Fischer gefischt. Die Fällchenfilets servieren wir Ihnen auf einem Bett von sortiertem Saisongemüse und dazu reichen wir Ihnen Salzkartoffeln. Übrigens, die Soße dazu ist mit Kräutern aus unserem Garten direkt hinterm Haus abgeschmeckt. Ich habe das vorhin gerade probiert. Das ist richtig fein. Merkst du, was jetzt geschieht, oder? Du kriegst Bilder von Kräutern, von dem Garten, von dem Fisch, von dem Fischer. Irgendwas bleibt hängen. Ja. Und was werden die Leute bestellen? Ich bin sicher, du wirst sofort mehr dieser Fällchenfilets verkaufen. Das kannst du eigentlich mit jedem Gericht machen. Und alles das, was ich jetzt quasi erfunden habe, müsste dann auch stimmen. Also der Kräutergarten hinter dem Haus, den muss es geben. Sonst darf ich nicht davon erzählen. Und ich kann ja nicht sagen, ja, ich war heute Morgen beim Großhändler und habe frische Kräuter gekauft, oder? Aber dann waren die Kräuter halt, sind die von Hand erlesen oder unser Lehrling hat gerade gelernt, neu, die, wie man die hackt. Also da gibt's x so kleine Bildchen, die man machen kann.
Hm. Ja, schön. Also ich habe das Gericht auch noch im Kopf, konnte mich da sehr gut hineinfühlen. Schön. Aber ich hatte ja vorhin in der Anmoderation gesagt, du bist ja unterwegs als Autor, du hast ein tolles Buch geschrieben, da durfte ich dann auch schon mal in die Leseprobe reinlesen, hat mir sehr gut gefallen, aber du bist auch als Keynote-Speaker und Berater unterwegs. Das heißt, wenn jetzt jemand hier uns zuhört und sagt, okay, ich möchte das gerne lernen, ich möchte das gerne sehr intensiv anwenden, ich möchte vielleicht meine Mitarbeiter auch mit einbinden, dann berätst du dort auch. Also dann können die dich anrufen und sagen, bitte supporte uns, der Podcast reicht uns nicht.
Das können die machen, ja. Absolut. Ich mache eigentlich so, wie soll ich sagen, drei oder vier Sachen, die ich tue für andere Menschen. Vereinfacht gesagt, das eine ist, ich supporte sie tatsächlich. Das nenne ich dann Beratung. Also da höre ich zu und helfe ihnen, die Stories ihres Betriebes oder in ihrem Betrieb zu finden. Das zweite ist, dass ich Dinge, die sie geschrieben haben, umarbeite oder dass ich mir Dinge anschaue und sage, da und da und da könnte man noch was tun oder es ihnen dann auch reinschreibe. Da habe ich einige, für die ich diese Dinge tue. Und das dritte ist dann natürlich, dass ich die Dinge für sie tue, also schreibe oder die Webseite, Text oder was dann auch immer, diese Elemente einbaue. Häufig ist meine Tätigkeit dann eine Mischung aus allem, ehrlich gesagt. Also kommt dann immer drauf an, oder? Und das Ganze kommen noch die Seminare und Workshops dazu und so weiter.
Okay, wir packen deine Kontaktdaten natürlich mit in die Shownotes und Website, dass man mal schauen kann, aber auch den Link zum Buch, weil man kann ja auch, wenn man möchte, erstmal schauen und mit dem Buch starten und dann schaut man einfach mal weiter. Dein Buch Story Küche, was bekommt man so ein bisschen, kannst du mal ein bisschen pitchen, was bekommt man dort serviert, wenn ich mir das jetzt...
Was kriegt man in der Story Küche serviert? Naja, der Titel sagt, für uns im Gastgewerbe ist das völlig klar. Also es ist eigentlich das ganze Thema des Storytellings, so die Grundlagen des Storytellings, eigentlich am Beispiel der Gastronomie gezeigt, nämlich beginnt mit dem frischen Einkauf über den Mise en Place, Grundzutaten bis zu den Friandises ganz am Ende des Menüs. Die Friandises, ich sage da immer, ungeübte Leser sollen das Buch von hinten lesen, nämlich erstmal die Friandises, weil die sagen einem, wie man mit so einem Buch umgeht und dass man mit Fachbüchern oder solchen Sachbüchern, dass man auch nicht alles lesen muss. Das Ganze habe ich dann so angerichtet, eigentlich wie ein Buffet. Mit anderen Worten, du als Leserin, du als Leser wählst dir eigentlich aus, worauf du gerade Lust hast. Du kannst es in einem Zug durchlesen, du kannst aber sagen, das Thema interessiert mich. Also jeder kleine Teil ist in sich abgeschlossen und jedes Kapitel, jedes Unterkapitelchen, jede Vertiefung lässt sich in höchstens 20 Minuten lesen. Also auch für Leute, die nicht viel lesen, ist es einfach zu lesen und es braucht auch nicht extrem viel Zeit. Und das Ganze, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte früher, als ich jung war, gab es diese Abenteuerspielbücher. Da bist du dann reingegangen ins Buch und dann konntest du Entscheidungen treffen. Und je nachdem warst du dann tot oder du bist weitergekommen, also ähnlich wie ein Videospiel eigentlich. Und das Ganze habe ich dann kombiniert mit dem Gedanken, wie funktionieren eigentlich Games im Internet etc., also so diese Grundstrukturen. Du bist nirgends tot im Buch, also kommst immer weiter. Und jetzt kannst du entweder die Hauptlinie entlang gehen, das sind die paar Kapitel, oder du kannst Nebenlinien gehen oder kannst nur die Nebenlinien gehen. Insgesamt sind es, glaube ich, wenn ich es richtig habe, 16 verschiedene Möglichkeiten, wie du durchs Buch gehen kannst. Linear oder nicht linear. Und das macht das Ganze eigentlich noch eben so dieses spielerische Element, das mir noch wichtig war. Und wenn du Lust hast, kannst du noch Übungen machen. Die sind dann farblich abgesetzt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, ich hasse diese Übungen. Ich habe die zwar geschrieben, aber ich mache sie selber nie. Also die habe ich schon gemacht, aber in anderen Büchern mache ich die nie. Und dann, damit du die einfach überspringen kannst, sind die farblich abgesetzt.
Das ist gut, ich mache die auch nie.
Ich kenne niemanden, der die macht, aber ich kenne ganz viele, die haben die drin und der Verlag fand, dass doch Übungen rein sollten.
Okay. Hättest du Lust, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen, aber ich finde das eine schöne Idee, dass man, wir haben ja auch vorhin ein bisschen von Engagement gesprochen, dass wir ein Buch den Zuhörern anbieten. Derjenige, der uns jetzt nach Veröffentlichung dieser Folge, diese Podcast-Folge teilt und was machen wir noch damit? Genau, teilt, uns verlinkt und sagt, wie er diese Podcast-Folge fand.
Ja, machen wir. Das müsste dann quasi der erste sein. Oder du machst eine Auslosung unter den ersten Paaren.
Ja.
Und dann verlosen wir ein Buch, wird von mir zugeschickt, persönlich gewidmet und signiert.
Das ist super. Also, wir machen das. Einmal Podcast-Folge teilen in der Story oder in seinem Netzwerk, egal wo, kann auch bei WhatsApp im Status sein, mir dann einfach zuschicken und dann verlosen wir aus den Teilnehmern, die das geteilt haben, verlosen wir dann ein Exemplar von Story Küche. Großartig.
Machen wir. Super, cool.
Ich habe auf deiner Webseite, das war das erste, worüber ich nicht gestolpert bin, aber wo ich dachte, das ist mein größtes Problem seit 40 Jahren Gastronomie. Ich habe relativ schnell festgestellt, in dieser Branche, und in dieser Branche empfinde ich das auch als extremer und störender als in irgendwelchen anderen Branchen. Und zwar, dass Menschen nicht zuhören. Gerade Gastgeber, Gastgeberinnen, ich habe das bei vielen Arbeitskollegen damals gehabt, Bekannten, viele, die halt in unserer Branche unterwegs sind, die denken, nach drei Wörtern wissen sie, was in diesem Satz jetzt passiert, den ich sagen möchte, unterbrechen und haben dann halt das Bild von sich selbst im Kopf und vergessen es bis zum Ende zuzuhören, damit sie mein Bild im Kopf haben. Weil das ist ja das, was ich gerade erzählen möchte. Weil mit seinem Bild kann er da nicht viel anfangen. Also das ist auf jeden Fall das Problem, was ich schon seit langem habe oder was ich seit langem sehe, dass viel nicht zugehört wird. Und bei dir auf der Webseite habe ich direkt, als ich einmal gescrollt habe, das groß gesehen zuhören. Und wie siehst du das? Du hast mein Problem jetzt gehört. Wie wichtig ist es, dass man lernt zuzuhören? Und was machen deiner Meinung nach die meisten falsch?
Storytelling beginnt eigentlich mit Zuhören. Und Zuhören heißt, wie du es auch gesagt hast, für mich wirklich die Menschen ausreden lassen. Ich glaube, wir sind ein bisschen eine ungeduldige Branche. Im Gegensatz zu dir kenne ich das auch noch von anderswo, aber wir sind ungeduldig. Es muss vorwärts gehen. Und dann weiß ich schon, was gesagt wurde. Und einfach mal das eigene Kind rauslassen. Kinder sind sehr neugierig und sehr unwissend und die hören zu. Die hören dir nicht lange zu, aber sie hören dir zu. Ja. Und dieses Ausreden lassen, das ist wirklich wichtig und dann dabei sein bei dem, was Menschen sagen. Anschauen, quittieren und allenfalls rückmelden. Für mich ist es immer dieses: Hab ich verstanden, was du gesagt hast? Verstehe ich dich richtig? Das und das und das habe ich jetzt gehört. Da hattest du das vorhin auch mal gesagt irgendwo. Ich habe dich, du hast zwar lange geantwortet, aber ich habe dich verstanden. Und es ist ja so, dass dann meistens, wenn wir ein Problem hören, wenn wir einen Satz hören etc., dass wir jetzt schon die Lösung im Kopf haben, aber eigentlich der Inhalt dessen noch viel weiter ginge und die Lösung eine ganz andere wäre. Also ich finde es immer wieder, wenn man die Menschen ausreden lässt, überraschen sie einem häufig. Zweiter Punkt für mich ist, eine Methode, das zu üben, ist für mich auch wieder vor dem Gast oder vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Lass sie ausreden und lass 3 bis 5 Sekunden verstreichen, bevor du antwortest. Einfach zähl mal innerlich in Ruhe auf 3 und antworte dann, statt mit deinem Bild. Weil der Witz ist, dann werden die Menschen nochmal weitersprechen. Und wenn ich jetzt beispielsweise vor dem Gast stehe und sage, hat Ihnen Ihr Abendessen gemundet oder war es fein? Dann kommt was, weil ich die Pause mache. Und dann erfahre ich erst, wie es wirklich war. Und dann wird es spannend. Oder? Auch die Kritik kommt dann. Ja, natürlich. Aber da kann ich wieder was lernen. Da kriege ich die Stories her, auch über meinen Betrieb. Was läuft gut, was läuft nicht gut. Story, die ich nachher erzählen kann, was haben wir verändert, oder wenn wir nochmal kurz ins Internet gehen, ich habe auf Google oder TripAdvisor eine Rückmeldung und ich kann ja drüber auch schreiben, was wir dann geändert haben. Hey, danke für den Tipp, je nachdem, oder? Und da beginnt es eigentlich erst, genau das Gleiche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil da beginnen die zu reden und dann halt wieder zuhören. 2 Sekunden, 3 Sekunden warten, bevor ich antworte und dann antworten. Das ist, und diese Ruhe, auch diese innere Ruhe, zu die ich mich dann zwinge, und ich kann euch sagen, das fällt mir auch nicht immer leicht, die bringt's total. Also müsste ich es üben, würde ich sagen, dann beginn mal damit, ausreden lassen und vor allem nicht gleich antworten, weil das hält dich davon ab, dazwischen zu sprechen.
Ich habe mir jetzt ganz viele Sachen notiert, die ich gerne dazu beitragen möchte. Einmal eine Geschichte, damit man sich da noch besser reindenken kann. Vor 10 Jahren ist das gewesen, also wirklich schon eine ganze Zeit lang her. Da habe ich einen Betrieb übernommen. Dort stand ein Projekt an und dieser Kunde wollte dieses Projekt mit dem Betriebsleiter vorab schon umsetzen. Und der Betriebsleiter, der vor mir dort in diesem Betrieb war, der hat halt häufiger nicht bis zum Ende zugehört und hat dieses Projekt komplett anders skizziert. Also hat mich abgeholt, hat mir gesagt, hier so und so, Markus, so läuft es und das möchte der Kunde. Ich bin dann im weiteren Gespräch mit dem Kunden, habe dann übernommen das Zepter, habe dann weitere Gespräche mit dem Kunden geführt und habe ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Projekt wahrgenommen und konnte so dieses Projekt so ein bisschen retten, zumindest aus Kundensicht. Das, was der Betriebsleiter da gebastelt hatte, war nicht unbedingt verkehrt, aber der Kunde wollte es halt anders haben. Ich habe anders zugehört und da habe ich dann das erste Mal festgestellt, boah, wie oft machen wir es in der Kommunikation mit Kunden, Mitarbeitern falsch, weil wir echt das falsche Bild mitgenommen haben. Und mein größter Tipp und mein größter Gamechanger war, dass wenn ich in ein Gespräch reingegangen bin, egal ob mit Mitarbeiter, Kunde oder sonst wem, ich habe mir immer ein weißes Blatt nicht vorgestellt, ich habe mir ein weißes Blatt, habe ich mir vor mir hingelegt. Dieses weiße Blatt hat mich immer daran erinnert, dass ich dieses Blatt fülle mit dem Bild des Kunden. Und dieses weiße Blatt war für mich der größte Anker, sage ich jetzt mal, bis zum Ende zuzuhören und Rückfragen zu stellen und ja, und dann kam das Upgrade irgendwann, gerade in Gesprächen mit Mitarbeitern, dass man nicht nur zuhört und dann nervös mit dem Kopf nickt und sagt, ja, okay, dass der Mitarbeiter sich vielleicht auch gedrängt fühlt, schneller zu werden, sondern dass man ihn anschaut, diese Ruhe, die du jetzt gerade auch schon erwähnt hast, und ihm einfach auch dieses Gefühl gibt, man muss es nicht sagen, aber das Gefühl gibt, ich sehe dich ich sehe, was du sagst, ich sehe, was du sagst und ich nehme das wahr. Und so kommt man dann viel besser an die wirklichen Bedürfnisse. Und was stimmt jetzt gerade nicht? Und nicht nur an diesen oberflächlichen Scheiß, den man sowieso den ganzen Tag serviert bekommt. Genau. Und das Dritte jetzt noch dazu, ich habe dann irgendwann auch gelernt, im Gespräch mit Kunden oder Mitarbeiter, dass man das Gespräch nochmal kurz zusammenfasst. Habe ich das richtig verstanden? So und so und so und so. Und können wir uns da beide drauf committen? Genau, das waren so die drei Punkte, die für mich damals echt wichtig waren, die ich gelernt habe.
Genau, ich habe mir angewöhnt, manchmal schon dazwischen kurz zusammenzufassen, damit ich den Faden nicht verliere. Ja. Weißt du, wenn es länger dauert.
Ja.
Nicht unterbrechen, aber manchmal, wenn eine kurze Pause entsteht, sagen, habe ich dich richtig verstanden? Super, danke. Und dann geht's weiter. Weißes Blatt finde ich eine geniale Idee. Super.
Ist auch nicht von mir, das haben wir damals auch in einem Workshop gelernt, aber das ist eine Podcast-Folge, muss ich echt tatsächlich jetzt sagen, da steckt so viele Game-Changer-Momente drin, die muss echt viel geteilt werden. Leute, gebt euch Mühe da draußen, da steckt viel, viel tolles Zeug drin. Aber jetzt kommt noch mehr tolles Zeug, weil du hast uns Geschenke mitgebracht. Ich habe vorhin gesagt, Leckerchen gibt's zum Schluss, wir sind fast am Schluss angekommen und jetzt, lieber Matthias, freue ich mich darauf, dass du uns so ein, zwei Tipps präsentierst, wenn wir hoffentlich noch nichts vorweggenommen haben.
So ein ganz klein bisschen, aber das macht nichts. Ich präsentiere euch drei Sachen.
Oh.
Ja. Weil eine Frage haben wir noch gar nicht behandelt, nämlich wie lernt man das überhaupt? Und das ist wie beim Kochen. Wer kochen will, muss kochen üben. Und wer nicht gerne isst, wird nie wirklich gut kochen können. Geht nicht. Also Klartext, Stories anschauen oder lesen und analysieren, was geschieht da und warum könnte das sein? Oder wie ist der Ablauf? Das, was ich auch schon versucht habe zu erzählen. Man kann auch ein Seminar besuchen, aber wichtig ist, dass es dabei nicht um Kunst geht. Also es sollte nicht irgend so ein künstlerisches Seminar sein, sondern eher handwerkliches Storytelling. Wirklich die einfachste Methode ist zu schauen, was gefällt mir nicht, wie läuft das da ab und was gefällt, den Ablauf dessen kann ich kopieren. Und was mir nicht gefällt, überlege ich mir immer, wie könnte ich es besser tun? Wie mache ich es anders? Ich überlege mir eigentlich selber nie, wie mache ich es besser, sondern wie würde ich es anders machen? Das hilft sehr. Dann als wirkliches Leckerli, so haben wir schon so ein bisschen gehört, aber die kleinste Form von Stories sind sprachliche Bilder. Und der einfachste Anfang für mich ist, beschreib deine Speisen oder deine Getränke, vor allem die, die du auch verkaufen willst, also die du empfehlen willst, mach's in einer bildhaften Sprache. Das Schöne dran ist, dass du sehr schnell Erfolgserlebnisse haben wirst und das ist relativ schnell und einfach geschieht, oder? Also, weißt du, wenn unser Fleisch vom Bauern sowieso hier ganz in der Nähe stammt und vielleicht haben sie die Kälber oder die Rinder vorhin auf der Weide gesehen, als sie zu uns gekommen sind, dann macht das was, oder? Selbst wenn die Antwort Nein ist, entstehen ja da Bilder von idyllischen Situationen von freilebenden Tieren und so weiter. Also das sind ganz schöne Bilder, die da entstehen, die ich mit einfachsten Mitteln kreieren kann. Mir überlegen, wenn ich einen Fakt habe oder was ich sagen will, wie könnte das auch noch aussehen? Was könnte dazu passen? Wo kenne ich das sonst noch im Leben? Sieht das aus wie ein Apfel, wie eine Birne, wie ein Haus, wie weiß nicht was, oder? Da entstehen dann ganz kleine, schöne sprachliche Bilder. Und das Zweite habe ich schon gesagt, aber es ist wirklich ganz wichtig, nämlich wenn du mit irgendeiner Form von Stories arbeitest, bau schwierige Momente ein. Bitte, bitte, bitte. Denn erst da entsteht Spannung. Und ich, wenn ich darf, noch ganz bisschen drauf eingehen, oder? Nämlich der Koch, der schwitzt, weil er sich einen Kopf über ein Rezept zerbricht, oder? Die tausende Male von Übung, die nötig sind, damit ein Gericht wirklich gut ist. Die ganze Rezeptur, wenn du selber was rezeptiert hast, oder? dieser Prozess, da sind ganz viele kleine Schwierigkeiten drin, die man wirklich auch mal erzählen kann im Service. Das Stolpern vor dem Gast, oder? Eine meiner schönsten Servicegeschichten aus meiner Lehre ist das, als ich tatsächlich mal dem Gast die Suppe übers Jackett geschüttet habe, oder? Und dann hören die Leute plötzlich zu. Würde ich jetzt als Gastbetrieb so nicht gerade erzählen, aber es wäre eine nette kleine Nebengeschichte irgendwo in einem Blog oder so. Oder die wenn wir beim Wein sind, denn wenn wir die ganze Weinsprache mal weglassen, warum erzählt mir keiner über die Zeit und den Aufwand, die es braucht, einen Wein herzustellen, über diese Feinheit und was da alles schiefgehen kann, oder? Schon nur die Gefahr von Mehltauernreben. Wer weiß schon, dass die ganzen Rosenstöcke auf diesen Weinbergen, dass die eigentlich nur dazu da sind, weil die Rose zuerst den Mehltau kriegt. Damit ich das sehen kann, dann kann ich noch reagieren. Wenn die Rose Mehltau hat, werden die Reben das ein paar Tage später auch haben, oder? Und all diese Dinge dürfen und sollen erzählt werden. Und ich habe wirklich jetzt versucht, möglichst einfache Beispiele zu machen, die wir brauchen können. Und ihr kennt allen Weinbauern, der mehr Rosenstöcke hat als die anderen, oder? Und dann habe ich die Geschichte schon erzählt. Mhm. Also so. Das sind so meine zwei kleinen Leckerlis, macht sprachliche Bilder und traut euch auch mal, was einzubauen, was auf den ersten Blick nicht so gewöhnlich ist, ein bisschen stolpert und so weiter.
Ja. Ich habe immer noch das Gericht tatsächlich im Kopf, was wir am Anfang besprochen haben. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Fisch es war, aber es war ein Fisch, der selbst geangelt wurde. Es war ein Gemüsebeet, auf einem Gemüsebett. Das Gemüse habe ich auch nicht hundertprozentig, aber es gab Salzkartoffeln dazu und eine Kräutersoße aus dem Kräutergarten. Und die Dramatologie, die mir noch eingefallen ist, die Schere war stumpf und deswegen hatte ich unheimlich große Schwierigkeiten, diese Kräuter abzuschneiden. Stellen Sie sich das mal vor.
Genau, zum Beispiel, oder? Ja, wunderschön.
Ja. Matthias, das war wirklich großartig. Ich sage das nicht nur einfach so. Ich bin wirklich begeistert von unserer Podcast-Folge und sehe, dass wir jetzt schon bei knapp 54 Minuten sind. Das ist ziemlich lang. Das braucht viel Commitment vom Hörer, die ganze Zeit dabei zu bleiben. Aber wenn jemand einmal richtig einschaltet, dann wird der auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, weil die Folge ist wirklich schön geworden und würde es jetzt so langsam ausklingen lassen, unsere schöne Geschichtsstunde, hätte ich beinahe gesagt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass wir uns kennengelernt haben. Danke auch an Jan-Patrick Timmer, durch Jan-Patrick Timmer haben wir uns quasi erst kennengelernt und Grüße nach Hamburg, wir sehen uns bald und Matthias, du bist der Gast im Küchenherde-Podcast. Ich würde mich schon mal verabschieden von euch allen. Wenn du möchtest, darfst du den Küchenherde-Podcast abschließen mit ein paar letzten Worten, die du in die Gastronomie, in die Gastrowelt rausschreien möchtest. Und ganz herzlichen Dank.
Also zuerst mal auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Und für alle, die so lange jetzt dran geblieben sind, wow, cool, ganz vielen lieben Dank. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit dir. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich bin sicher, wir werden uns auch live mal wieder irgendwo treffen. Das wäre sehr schön, weil übrigens, für die, die es noch nicht wissen, Markus ist ein toller Speaker auf der Bühne auch. Und erzählt wirklich tolle, tolle, tolle Sachen, auch wenn er sagt, ich bin da nicht so und ich kann das nicht erzählen. Also wenn ihr irgendwo die Gelegenheit habt, Markus mal anzuschauen auf einer Bühne, dann geht dahin, es lohnt sich. Ich glaube, das waren schon fast meine letzten Worte. Ich könnte euch noch mein Buch nahelegen etc. Aber wisst ihr was? Eigentlich, ich hatte so viel Spaß. Danke vielmal. Wir haben ganz viel erzählt zum Thema Storytelling. Und wenn es euch weiter interessiert, ihr findet mich im Internet. Ich habe eine Mail, ich habe ein Telefon, ich bin erreichbar. Dankeschön.
Dir hat die Folge gefallen? Wenn du jemanden kennst, für den dieser Inhalt ebenfalls interessant oder wichtig sein könnte, dann teile diese Podcast-Folge unter küchenherde.com/167. Lass uns gerne auch eine gute Bewertung da. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In 2 Wochen geht es mit der nächsten Folge weiter. Zu Gast im Küchenherde-Podcast ist Dirk Keune von Jobodo. Ein kurzer Teaser zur Folge. Mit JoBoDo hast du mit deinem Restaurant oder Café die Möglichkeit, mehrere tausend Euro pro Jahr zu verdienen, mit nur ca. 5 Minuten Zeitinvest pro Woche. Danke für deine Zeit und dein Ohr. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Und bis dahin, mach's gut!